Vor einiger Zeit sprach mich eine ältere Frau von der anderen Straßenseite schräg gegenüber an. Sie hatte sich erschrocken, als sie eines Abends durch das Fenster in unser Wohnzimmer sehen konnte. Es schien, als würde es in unserem Wohnzimmer brennen. Doch bevor sie die Feuerwehr rief, da achtete sie etwas genauer auf die Flammen und erkannte dann, dass es bloß das Bild eines Feuers war. Wir hatten auf dem Fernseher ein Video laufen von einem brennenden Kamin. Nun, vielleicht kennt ihr das, es hat irgendwie etwas Gemütliches, es sieht halt so aus wie so ein schöner Kamin, aber es ist natürlich ganz, ganz unnatürlich. Denn das Kaminfeuer im Fernseher erzeugt zwar das Aussehen und das Licht eines Feuers, aber es gibt nicht die Wärme, die normalerweise zu einem Kamin dazugehört. Es spendet keine Wärme, die sonst bei einem Feuer immer mit dabei ist, notwendigerweise mit dabei ist. Es gibt kein kaltes Feuer. Aber dieses Feuer, es hatte nur den Anschein eines Feuers. Es war kein echtes Feuer und vor allem war es ein wirkungsloses Feuer. In diesem Fall zur Beruhigung unserer Nachbarin. Es sah eben halt nur gut aus. Es gibt den Eindruck, es gibt das Gefühl eines wohligen Kamins. Aber es war das Bild allein, ohne Wärme und ohne Kraft. Jakobus, er hatte bestimmt auch eine Art Kaminofen in seinem Haus, kann ich mir vorstellen, aber er kannte sicherlich kein Video eines Kamins. Diese Unterscheidung, dass man ein bewegtes Bild eines Feuers aufzeigen kann, ohne dass es die Kraft der Wärme hat, das wäre für ihn wohl unvorstellbar gewesen. Aber es war in seiner Zeit und es wäre auch in unserer Zeit, bei all den spektakulären Dingen unserer Tage, viel schockierender für ihn gewesen, etwas anderes ganz unnatürlich zu trennen. Nicht das Licht des Feuers von seiner Wärme, sondern das Bekenntnis des Glaubens von den Werken des Glaubens. Das ist das, was ihn schockierte, mehr als unsere Nachbarin, über das Bild eines Feuers. Es geht Jakobus in seinem Brief darum, echten, rettenden Glauben zu fördern und vor falschem, betrügerischen Scheinglauben zu warnen. Und wir beginnen heute mit einem Herzstück des Briefes in Jakobusbrief, Kapitel 2. Und wir lesen die Verse 14 bis 19. Jakobusbrief, Kapitel 2, Abvers 14. Hier heißt es in Gottes Wort: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das, was für den Leib notwendig ist, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Jakobus hat den Ruf, sehr auf die Werke fixiert zu sein. Seine Beispiele sind sehr lebensnah, ziemlich praktisch und manchmal ganz schön krass. Doch sein Anliegen ist durchaus theologisch, wenn man es so bezeichnen will. Es geht ihm nicht nur um die Praxis. Es geht ihm nicht nur um ein äußerlich sichtbar gutes Leben. Er erklärt nicht, dass Werke wichtiger sind als Glauben oder als ein Bekenntnis des Glaubens. Nein, es geht ihm um die richtige Definition von Glauben. Es geht ihm darum zu erkennen, was ist denn wahrer Glaube? Wahrer, rettender Glaube ist nämlich lebendig und daher auch wirksam und hat ganz persönliche Konsequenzen. Jakobus ist nicht der Pragmatiker gegenüber den verkopften theoretischen Theologen. Nein, er ist vom Geist Gottes inspiriert und von Christus selbst berufen und ausgesandt, um eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens zu stellen und auch Hilfe zur Antwort zu geben. Und zugegeben, Jakobus behandelt diese Frage sehr plastisch und sehr direkt in seinem Brief. Die Frage, die er implizit in unserem Predigttext stellt, ist diese: Kann dich dein Glaube retten? Hast du rettenden Glauben? Kann dich dein Glaube retten? Und dies ist auch das Thema unserer Predigt. Kann dich dein Glaube retten? Und dazu schauen wir zunächst einmal auf den ersten Punkt. Wahrer Glaube ist nützlich. Jakobus, er schreibt an Christen. Meine Brüder, schreibt er hier in unserem Text. Was nützt es, meine Brüder? Er schreibt aus einem echten pastoralen Anliegen. Es geht hier nicht einfach nur um eine Streitschrift oder irgendwie eine Abhandlung. Er schreibt persönlich an Christen in den Gemeinden, die umliegenden Gemeinden. Und er hat dieses Anliegen, diese Not, dass es in den Reihen der Christen Männer und Frauen geben könnte, die der Meinung sind, sie seien Christen, sie wären gerettet, aber sind es gar nicht. Das wäre doch wirklich tragisch, oder nicht? Jakobus, er will diese Menschen erreichen, er will sie warnen, er will sie zu wahren Glauben rufen, indem er aufzeigt, wie kraftlos Scheinglaube ist. Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der oder dieser Glaube ihn retten? Jakobus, er schreibt hier im Konjunktiv, also eine Möglichkeitsform, nicht im Indikativ, als etwas, was einfach behauptet wird. Und er zitiert hier eine fiktive Person. Das heißt, er hat hier nicht eine ganz klare Begebenheit, die ihm berichtet wurde, die er jetzt hier wieder erzählt, sondern er beschreibt eine Möglichkeit. Also er sagt nicht, da ist jemand, der hat Glauben, sondern er sagt, stellt euch mal vor, eine Person behauptet, sie hätte Glauben, aber sein Leben ist ganz ohne gute Werke. Ohne Gehorsam, ohne Liebe. Das macht einen Unterschied. Denkt ihr, so ein behaupteter Glaube könnte wirklich retten? Das ist, was er hier in Vers 14 aufzeigt. Also er sagt nicht, ach, es ist möglich, echten Glauben zu haben und dann halt keine Werke dabei, sondern er schreibt hier im Konjunktiv, und er schreibt hier, um den Hörern anzuzeigen, nun, denkt ihr, so ein behaupteter Glaube könnte wirklich retten? Wenn jemand sagt, er hat Glauben und nichts in seinem Leben belegt das, nichts in seinem Leben zeugt davon? Der Hauptunterschied, den Jakobus hier aufzeigt, ist nicht der Unterschied zwischen Glauben und Werken. Sondern der Hauptunterschied, den Jakobus hier aufzeigt, ist der Unterschied zwischen einem Scheinglauben ohne Werken und wahren Glauben mit Werken. Er unterscheidet hier zwei Formen des Glaubens und nicht Glaube und Werke. Er unterscheidet behaupteten Glauben und wahren Glauben. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, um das Wort Gottes im Jakobusbrief richtig einzuordnen. Er unterscheidet falschen von wahren Glauben. Und die erste Aussage, die er macht, ist, dass falscher Glaube unnütz ist. Oder wir könnten es halt positiv formulieren, wahrer Glaube ist nützlich. Und ein Erkennungsmerkmal wahren Glaubens ist, dass er lebendig und wirksam ist. Er bewirkt Barmherzigkeit und Liebe, eine Sehnsucht danach, Gottes Wort zu gehorchen, ihm Ehre zu machen, von Gott selbst gebraucht zu werden. Es gehört zu dem Wesen wahren Glaubens dazu, dass er in dieser Form praktisch wird. Aber was ist denn, wenn das alles gar nicht in einem Leben vorhanden ist? Stell dir vor, ein Mann spricht zu dir: Ja, ich genieße eben so manche Gewohnheiten und zugegeben, in der Bibel werden sie als Sünde beschrieben. Aber ja, ich bin halt nicht besonders zuvorkommend oder herzlich. Ich bin eben mehr so der Ellbogentyp. Aber dafür erreiche ich auch was in meinem Leben. Ich habe Erfolg damit. Also so schlimm kann Gott es schon nicht finden, weil es gelingt mir. Bei all dem Glück, das ich im Geschäftsleben habe. Und außerdem, ach, ich kenne noch viel Schlimmere. Also wenn du mal bei mir gucken würdest, auf dem Betrieb, ich kenne noch welche, die sind noch viel schlimmer als ich. Gut, ich eigne mich vielleicht nicht als Vorbild für die Kinder, ich bin eben kein Heiliger, aber meinen Glauben darf mir niemand absprechen. Mein Glaube ist mir sehr wichtig, ich gehe ab und zu in den Gottesdienst, ich wurde auch konfirmiert. Was erlaubst du dir, meinen Glauben anzuzweifeln? Das ist nur etwas zwischen Gott und mir. Das kannst du nicht beurteilen. Nun, so eine Rede ist gar nicht so unrealistisch. Und ehrlich gesagt, unser Land ist voll von solchen Leuten. Du triffst sie beim Einkaufen, du triffst sie in deiner Nachbarschaft, du triffst sie auf der Arbeit. Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber sie sagen, das ist nur meine Privatsache. Und im Leben zeigt es sich nicht. Aber es ist ihnen sehr wichtig, behaupten zu können, ich bin ein Christ. Ich glaube. Natürlich sind wir Christen. Natürlich bin ich gläubig. Aber jetzt hör auf, weiter zu fragen. Das ist meine Sache. Und solche Menschen meint Jakobus hier. Und er vermutet, solche Menschen kann es geben in den Gemeinden. Sie sagen, sie hätten Glauben, aber ihr Leben lässt nichts davon erkennen. Was nützt so ein behaupteter Glaube, ist nun seine Frage. Was nützt es? Und Jakobus gebraucht wieder eine ausgedachte Geschichte, die aber gar nicht so unrealistisch ist. Ein Thema, das die Gemeinden sehr beschäftigt hat. Das Thema um Armut und Reichtum, um Hilfe gegenüber denen, die leiden. Und er beschreibt hier einen Christ, ein Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde. Also er ist hier unspezifisch, das heißt wiederum, es ist eine Beispielgeschichte, die er hier gebraucht. Und dieser Bruder oder diese Schwester, sie sind nicht nur etwas ärmer als der Durchschnitt, sondern sie haben echte Not. Sie haben kaum etwas anzuziehen und es fehlt ihnen an der täglichen Nahrung. Es geht hier wirklich ums Überleben. Nicht nur um ein bisschen mehr Komfort oder ein bisschen mehr Chancen oder ein bisschen mehr Anschub. Sie haben Mangel an dem Allernötigsten. Und in so eine Situation kommt nun ein Mann aus der Gemeinde und gibt fromme Worte. Geht hin in Frieden. Das ist eine religiöse Redewendung, befinden Sie im Alten Testament. Oh, geh in Frieden. Es bedeutet so viel wie, möge Gott dir Gutes tun. Möge Gott dir Wohlergehen schenken. Und er sagt, wärmt euch und sättigt euch. Aber er gibt ihnen keine Kleidung und auch kein Bissen Brot. Nun, vielleicht ist es nur ein Wunsch. Ich hoffe, ihr könnt euch wärmen. Ich hoffe, ihr findet was zum Anziehen. Vielleicht ist es aber auch ein Aufruf. Sucht euch was zum Anziehen. Sucht euch was zum Essen. Nun, sorgt mal dafür, dass ihr euch wärmen und sättigen könnt. Nun, wie dem auch sei, mit dieser Geschichte sagt Jakobus gleich zwei Dinge aus. Auf der einen Seite ist der unbarmherzige Mann hier ein Beispiel für einen Mann, der meint, er habe Glauben, er redet fromm, aber er lässt es völlig an guten Taten vermissen. Und das Beispiel ist dabei so heftig, dass jeder Leser sofort merkt, also das geht natürlich gar nicht. Also dieser Mann ist absolut grausam, das ist natürlich böse. Wenn es also Menschen gab, die sagen, ah, es kommt nicht so sehr auf das Leben an, sondern nur auf das Bekenntnis des Glaubens. Wir müssten gar nicht mehr darauf achten, was wir tun. Es geht einfach nur darum, ob wir sagen können, wir glauben an Jesus. Wenn es nun solche Leute in der Gemeinde gab, dann führt Jakobus es hier in ein Extrem. Mit dieser Geschichte führt er es in so ein Extrem, dass jeder sagen muss, okay, ja, das ist natürlich zu weit. Also so geht es natürlich nicht. So gänzlich ohne Werke. Mit jedem klar, dass das kein vernünftiges Zeugnis eines Christen ist. Aber ich denke, Jakobus gibt hier mit dieser Geschichte auch eine Warnung. Wenn du sagst, du bist ein Christ und dein Leben steht in einem direkten Widerspruch dazu, weißt du, wie nützlich dieser Glaube ist, den du beanspruchst, den du behauptest? Etwa so nützlich wie der Versuch eines Erfrierenden, sich in warmen Worten zu kleiden. Etwa so nützlich wie der Versuch eines Verhungernden, sich mit gut gemeinten Worten zu sättigen. So nützlich ist behaupteter Glaube ohne jegliche Werke. Denn Jakobus, er schreibt hier, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. So nützlich wie die Worte zu einem Erfrierenden, hier, wärm dich doch. Wie die Worte zu einem Verhungernden, ja, sättige dich doch. So nützlich ist behaupteter Glaube, der keine Werke hat. Er ist in sich selbst tot. Völlig unnütz. So wie ein Mensch, der versucht, sich von Worten allein zu ernähren. Was würdest du sagen? Ach, naja, nicht die ausgewogenste, vielleicht nicht die gesündeste Ernährung, aber vielleicht passt es ja zu dem einen oder dem anderen. Oh nein, es ist ausgeschlossen. Es ist völlig unmöglich, dass es irgendeinen Nutzen hat. Wenn du nicht von diesem Versuch ablässt, wirst du sterben. Das kann dich nicht vor Übergewicht und nicht vor Zeitnot retten. Es wird dich überhaupt nicht retten. Es wird dir kein Stück nützen. Es wird dich umbringen. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Behaupteter Glaube ohne Werke ist völlig nutzlos. Nun, Freunde, das sagt Jakobus über Scheinglauben. Nützlich für gar nichts. Aber das ist nicht der Glaube, den wir als Christen bekennen. Denn rettender Glaube ist nützlich, ist wirksam, ist wärmend, ist sättigend. Es führt uns nämlich zur Barmherzigkeit und Liebe für andere. Johannes der Täufer, er konnte sagen, bringt der Buße würdige Frucht. Also da, wo Buße getan wird von den eigenen Wegen und wo an Christus geglaubt wird, da bringt es eine Frucht. Es bringt etwas hervor, was aufzeigt, hier hat wirklich eine Veränderung im Herzen stattgefunden. Und es lässt uns die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes erfahren. Es ist nützlich, weil wahrer Glaube tatsächlich rettet. Gott, er kleidet uns aus lauter Gnade in den Mantel der Gerechtigkeit Jesu. Und er speist uns aus lauter Gnade mit dem Brot des Lebens, das Christus selbst ist, das Brot, das vom Himmel gekommen ist, der sich selbst für uns hingegeben hat. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wahrer Glaube ist nützlich. Es führt zum Leben. Wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wahrer Glaube ist nützlich. Und er zeigt sich darin, dass er wirksam ist. Denn wahrer Glaube verändert unser Leben. Rettender Glaube ist ein Glaube, der sichtbar wird. Zweitens, wahrer Glaube ist verbunden. In Vers 18 und 19 heißt es: Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Jakobus, er lässt hier noch eine Person sprechen. Es gehört zu seinem Erklärstil, mögliche Einwände hier erzählerisch aufzugreifen. Man nennt es Diatribe, also eine Art Streitschrift, in der andere Positionen aufgegriffen werden, als stände hier jemand dem Schreiber gegenüber, um mögliche Einwände der Hörer gleich entkräften zu können. Und Vers 18 ist hier etwas schwierig zu verstehen, weil nicht so ganz klar ist, wo denn dieses gedachte Zitat eigentlich endet. Wie weit geht eigentlich dieses Zitat, das er hier aufgreift? Und wo beginnt die Antwort von Jakobus? Aber im Kontext macht es am meisten Sinn, wenn wir es so verstehen, meiner Meinung. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Das ist quasi dieser Einwand. Der Einwand ist, es soll doch jeder für sich schauen, ob er mehr der Glaubenstyp oder der Werketyp ist. Lass doch etwas mehr Freiheit. Es hat doch beides seine Berechtigung. Lass dem einen seinen Glauben und dem anderen seine Werke und so kann jeder auf seine Weise selig werden. Die Botschaft ist demzufolge, Glaube und Werke kann man trennen. Es müssen doch nicht alle gleich sein. Glaube und Werke sind vielleicht gleich viel wert, aber nicht gleich verteilt. Und Jakobus antwortet einer solchen Überlegung, okay, dann zeige mir mal deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir aber aus meinen Werken den Glauben zeigen. Was Jakobus hier betont, ist nicht, dass Werke wichtiger sind als Glauben, sondern er sagt, Glaube und Werke sind untrennbar. Man kann es nicht trennen, zu sagen, der eine hat Glaube, der andere hat Werke. Das ist unmöglich. Da, wo wahrer Glauben ist, da ist er auch notwendigerweise und wesenhaft mit Werken verbunden. Das ist doch eine nette Aufgabe, die er hier gibt. Zeig mir doch mal deinen Glauben ohne Werke. Das ist so, als würde ein Ehemann zu seiner Frau sagen, okay, dir sind doch Gefühle so wichtig, zeig mir doch mal deine Liebe ohne Worte und ohne etwas zu tun. Schau mich mal einfach an und steh einfach da und lass mich deine Liebe erfahren. Genauso wie Liebe nicht allein aus Gefühl bestehen kann, sondern nur als Liebe erkannt wird, wenn es gezeigt wird in Worten und Taten, genauso ist es auch mit dem Glauben. Glaube und Taten sind verbunden. Ohne Werke bleibt der Glaube unsichtbar. Aber wo echter Glauben ist, da wird er anhand der Werke sichtbar und spürbar. Nun könnte aber jemand sagen, na, ich kann doch etwas glauben, was richtig ist. Und auch wenn mein Leben es nicht bestätigt, ist es doch trotzdem eine wahre Erkenntnis, die ich habe. Ich kann doch ein religiöses Wissen haben, ein Verständnis davon, wer Gott ist. Und wenn ich auch nicht ständig die Bibel lese und in die Gemeinde gehe oder freundlich bin zu anderen Menschen, ist das doch trotzdem eine Wahrheit. Und es ist doch trotzdem etwas wert. Wer kann mir denn schon das absprechen, dass das zum Glauben gehört? Und hier geht Jakobus wieder darauf ein. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Das Bekenntnis, dass Gott einer ist, das gehört zu dem sogenannten Shema Israel, dem wichtigsten Bekenntnis der Juden. Aus 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Das ist eine richtige Aussage. Gott ist ein einziger Gott. Er ist der alleinige Gott, er ist der alleinige Herr. Es gibt keine Götter neben ihm. Das ist damit ausgesagt. Ist diese Glaubenslehre nicht richtig und gut in sich selbst? Und an dieser Stelle wird Jakobus ziemlich derbe. Ja, das stimmt. Richtige Lehren bekennen zu können ist gut. Übrigens, die Dämonen glauben das auch. Es ist eigentlich wirklich ein verblüffender Gedanke, dass der Teufel und seine Dämonen wahrscheinlich mehr wissen über Gott als wir. Wenn es einfach um das Wissen an sich geht. Es gibt unter den Dämonen keinen Atheisten. Es gibt unter den Dämonen niemanden, der glaubt, es gebe keinen Gott. Viele Menschen glauben das. Aber kein Dämon. Es gibt unter den Teufeln keinen Agnostiker. Niemanden, der meint, es gebe keine absolute Wahrheit. Sie wissen alle, dass es eine Wahrheit gibt. Nun, der Teufel ist der Vater der Lüge. Aber gerade weil er weiß, was eigentlich wahr ist. Und er verdreht es. Und wird so zum Urheber der Lüge und betrügt. Aber er selbst, er weiß, dass es eine Wahrheit gibt. Und er weiß, dass es einen Gott gibt. Es gibt keine bösen Geister, die glauben, dass es viele Götter gäbe. Es gibt keine Polytheisten unter den Dämonen. Es gibt auch keine bösen Geister, die glauben, Jesus sei nur ein Engel anstatt ein Gott. Oh, sie wissen, dass Jesus göttliche Majestät hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem besessenen Gerasener? Und diese Legion Dämonen, die in diesem einen Mann sind, sie rufen Jesus zu, sie schreien ihm zu. Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wussten, er ist der Sohn Gottes. Sie wussten, er hat alle Autorität, sie zu richten und in die Hölle zu schicken am Tag des Gerichts. Oh, sie haben offensichtlich mehr Erkenntnis über die Person und die Autorität Jesu als viele Theologen unserer Tage. Und ich bin überzeugt, es gibt keinen Geist, der daran zweifelt, dass Gott völlig souverän ist und alles von seiner Gnade abhängt. Aber was nützt dieser Glaube? Was nützt dieses Wissen allein, eine bloße Erkenntnis von rechten Tatsachen? Es macht uns zunächst nicht besser als Dämonen. Ja, es hat einen Wert in sich. Aber wir fragen immer noch, was nützt es eigentlich? Und Jakobus, er gibt hier noch einen kleinen Seitenhieb. Die Dämonen zittern. Die Dämonen zittern. Das heißt, der Glaube, dass nur einer Gott ist, lässt sie sich fürchten vor dem kommenden Gericht. Sie zittern und schaudern, weil sie wissen, dieser eine Gott, er wird uns richten. Er wird uns in die Hölle werfen. Wir werden verdammt werden, weil dieser eine Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und das ist mehr als falsche Bekenner tun. Diejenigen, die sagen, sie hätten Glauben und die bekennen etwas Richtiges über Gott, ein richtiges Wissen, eine wahre Tatsache. Aber sie haben keine Werke. Es macht nichts mit ihnen. Es verändert ihr Leben nicht. Es hat keine Auswirkung auf das, was sie fühlen oder denken oder tun. Dann sind sie schlimmer noch als die bösen Geister. Denn die haben zumindest die richtige Reaktion, dass sie zittern und schaudern vor Gott und sein Gericht. Während Scheingläubige Gott ins Angesicht spotten, seinen Namen unnütz und zunichtigem missbrauchen, wenn sie sagen, sie glauben und kennen Gott doch nicht. Nun wisst ihr, was direkt nach dem Schema Israel, dem Bekenntnis aus 5. Mose 6 steht? Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wahrer Glaube bleibt keine theoretische Erkenntnis, sondern verbindet uns in Liebe mit Gott. Erkenntnis Gottes soll uns dazu bringen, dass wir ihn lieben. dass es nicht nur eine Erkenntnis im Kopf bleibt, sondern wir sollen ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Die Reformatoren, sie definierten Glauben anhand von drei notwendigen Aspekten. Christlicher Glaube beinhaltet eine Erkenntnis, also ein Wissen von dem, wer Gott ist und was er getan hat, eine Kenntnis des Evangeliums. Es geht nicht ohne das Wort. Wie sollen wir glauben, wenn nicht gepredigt wird? Es braucht Information. Es ist nicht einfach nur irgendwie so eine mystische Erfahrung und plötzlich werde ich von Licht durchflutet oder dergleichen. Es geht um Information. Wir brauchen Lehre. Wir brauchen die Verkündigung. Wir brauchen eine Kenntnis des Evangeliums. Aber der zweite Aspekt ist die Zustimmung. Also, dass es anerkannt wird und dem Erkannten im Gehorsam gefolgt wird. In meinem Leben mache ich deutlich, ich glaube daran, indem ich ihm zustimme, indem ich das für wahr halte und das bezeugt sich in meinem Leben, in dem, was ich tue. Und schließlich beinhaltet Glaube persönliches Vertrauen. Ein Christ findet Trost und Zuflucht bei Gott in Liebe. Durch das, was er von Gott weiß und dem er zustimmt, das er annimmt. Bloße Kenntnis ist nur ein Bruchstück des Glaubens und für sich allein genommen unnütz. Aber da, wo herzliche Zustimmung und persönliches Vertrauen hinzukommen, also wo es uns mit Gott in Liebe verbindet, was sich durch unser Verhalten und unser Leben zeigt, das bezeugt rettenden Glauben. Und dieses Vertrauen des Glaubens, das schaut nicht auf die eigenen Werke. Da, wo dieses Vertrauen im Glauben auf Gott ist, da schaut man nicht auf das, was ich geleistet habe, auf das, was ich verdient habe, sondern es vertraut dem Werk von Jesus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um für uns das Gesetz zu erfüllen, alle Gerechtigkeit zu vollbringen und für uns am Kreuz den Zorn Gottes über Sünder zu ertragen, das Gericht zu erleiden, vor dem die Dämonen zittern. Und Jesus, er ist für uns auferstanden von den Toten, um uns Vergebung zuzusprechen. Und Rechtfertigung. Nicht in Worten allein, sondern in der Kraft seines vollbrachten Opfers. Sein Wort hat Gewicht, weil er sein Leben hingegeben hat, weil er alles erfüllt hat, um uns Vergebung und ewiges Leben zuzusprechen. Er schenkt uns Frieden mit Gott und ewiges Leben. Einen jeden, der mit ihm verbunden ist, durch wahren Glauben. Wahrer Glaube ist verbunden. Verbunden mit Werken, weil wahrer Glaube verbunden ist mit Gott, der in uns wirkt. Wahrer Glaube rettet. Nicht, weil er in sich selbst die Kraft zur Rettung hat, sondern weil der Glaube das Verbindungsstück ist, das uns mit unserem Retter Jesus Christus verbindet. Es ist der Glaube, der Christus aufnimmt, der Christus wirken lässt in unserem Leben, der zu Recht wahrer und rettender Glaube genannt werden kann. Weil es bedeutet, Christus ist in uns, unser Retter. Christus wirkt in uns. Und es ist nicht nur eine Behauptung. Es ist nicht nur ein leeres Wort. Ich möchte drei kurze Anwendungen noch daraus nehmen. Die eine Frage, die wir uns stellen sollten, ist, kann dich dein Glaube retten? Und das klingt provokant, denn wir sagen, natürlich kann Glaube retten. Und das leugnet Jakobus nicht. Die Frage ist, ist dein Glaube ein rettender Glaube oder ein Scheinglaube? Ist dein Glaube ein echter Glaube, der dich mit Christus verbindet? Oder ist es nur ein behaupteter Glaube? Und nichts in deinem Leben zeigt irgendeine Wirkung von diesem Glauben. Bist du ein Christ? Bist du ein wahrer Christ? Glaubst du an Jesus? Zeugt dein Leben davon, dass Gott dein Herz verändert hat? Wenn ich deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen fragen würde, oh, ist dieser ein Christ? Und sie sagen, oh ja, auf jeden Fall ist er ein Christ. Also, gar kein Zweifel. Alles aus ihm zeugt davon. Jedes Mal, wenn er seinen Mund auftut, weiß ich, oh ja, er ist ein Christ. Oder würden sie sagen, ach was, der? Ach, das wäre mir neu. Der ein Christ? Hätte ich ja nie gedacht. Bist du sicher, dass dein Glaube mehr ist als eine bloße Behauptung? Dann denke darüber nach. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Bist du verbunden mit Jesus? Verbinde dich mehr mit Jesus als bloß deine Worte. Sondern wirkt Jesus in dir? Hat er dein Herz verändert, deine Einstellung zur Sünde? Deine Einstellung zu deinen Mitmenschen? Deine Einstellung zur Gemeinde? Und hat sein Wort Einfluss auf dein Leben? Hat sein Wort Autorität? Ich frage dich nicht nur, ob du glaubst, dass dieses Wort inspiriert ist, was gut ist, was richtig ist. Aber ich frage dich, hat dieses Wort Autorität über dein Leben? Hat dieses Wort Macht und Kraft in deinem Leben, sodass es eine wirksame Veränderung ist, was da steht? Dass es dich beeinflusst, dass du dem nachgehst, dass du gehorsam sein willst, dass es dir nahe geht, was dein Herr sagt in seinem Wort. Und dass du dich nicht darüber erhebst und sagst, das gefällt mir nicht, das tue ich ab, das passt mir nicht. Und worauf vertraust du? Vertraust du auf deine Worte? Vertraust du auf deine Taten? Vertraust du auf deine Kraft? Vertraust du auf das Ansehen der Menschen über dich? Vertraue auf Jesus allein. Lerne mehr über ihn kennen. Lerne ihn mehr und mehr zu vertrauen. Und du wirst merken, dein Denken und dein Reden und dein Handeln wird neu werden. Nicht in eigener Kraft von dir erzwungen, nicht irgendwie durch ordentlich Disziplin und Willenskraft gebogen, sondern von Jesus gewirkt. Ein neues Herz und einen neuen Sinn. Er allein kann deine Seele retten. Er allein. Dein Glaube ist es nicht, der dich rettet. Aber der Glaube an Christus ist es, der rettet. Weil Christus unser Retter ist. Er allein rettet vor dem ewigen Tod, vor dem Zorn Gottes über deine Sünden und auch vor dem Betrug eines unnützen und sinnlosen und fruchtlosen Lebens. Vertraue dich ihm an. Und wenn du dir nicht sicher bist, oh, dann nimm das ernst, was Jakobus hier sagt. Nimm das ernst. Und suche nach Gewissheit. Flehe zu Jesus. Bitte ihn, dein Leben so zu verändern, dass du selber darin eine Bestätigung siehst, oh, Jesus hat tatsächlich etwas neu gemacht in mir. Eine zweite Anwendung, die wichtig ist, stimmen deine Worte mit deinen Taten überein. Wir kennen fromme Floskeln. Sätze, die gut und nett klingen, aber nur eine Ausflucht sind, um nicht zu helfen. Ich las von einem armen Mann im letzten Jahrhundert, der arbeitete hart und konnte doch seine Familie nur mühsam ernähren. Und als seine Frau erkrankte, da hatten sie kein Geld für eine Behandlung oder eine Pflegekraft. Also blieb er daheim, um sich um seine Frau zu kümmern. Und in dieser Zeit konnte er nicht arbeiten und es wurde immer schlimmer und sie hatten immer weniger und er überwand sich und er ging hinüber zu einem reichen Nachbarn, um ihn um etwas Getreide zu bitten. Und als er gerade anklopfen wollte, da hörte er, wie dieser Mann laut betete vor dem Essen. Gott möge doch die Nackten kleiden und die Hungrigen speisen und die Betrübten aufrichten und die Trauernden trösten. Der arme Mann, er fasste umso mehr Mut und er klopfte an und er fragte nach 2 Säcken Getreide, erklärte seine Situation, versprach, als alles zurückzuzahlen, sobald es seiner Frau besser geht und er wieder arbeiten kann. Doch der reiche Nachbar, er sagte, er bräuchte sein Getreide als Sicherheit für eine große Geldsumme, die er leihen wollte. Und betrübt und voller Sorge ging der arme Mann heimwärts und da hörte er den kleinen Jungen des Nachbarn sagen, Vater, hast du nicht eben zu Gott gebetet, er möge die Nackten kleiden, die Hungrigen speisen, die Betrübten aufrichten und die Trauernden trösten? Ja, mein Sohn, warum? Entgegnete der Vater. Der Junge sagte, nun, wenn ich deinen Weizen hätte, könnte ich dein Gebet beantworten. Und erschrocken rief der Vater den armen Mann zurück und gab ihm so viel, wie er brauchte. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen für das Gute, was wir erbeten? Ist das, was wir sagen und ist das, worum wir beten, ist das wirklich ein Anliegen, das wir haben? Oder wissen wir nur, so sollten wir beten, so sollten wir sprechen, so ziemt es sich für einen Christen? Ist das, was wir sagen, stimmt es überein mit dem, was wir tun? Stimmt es überein mit dem, wie wir Liebe ausdrücken? Und ist das, was wir sagen, ernst gemeint? Entspricht es der Gesinnung unseres Herzens? Oder betrügen wir Gott im Gebet, indem wir etwas beten, was wir nicht meinen? Entspricht es der Gesinnung unseres Herzens oder haben wir nur gelernt, besser zu klingen, frommer zu reden, als unser Leben es bestätigt? Lass uns darauf achten, dass wir ein klares und ein offenes Bekenntnis des Glaubens haben. Es geht nicht darum, dass wir weniger von Christus reden sollten. Nein, wir sollten es mehr tun. Wir sollten das Evangelium verkünden. Wir sollten hinausgehen. Wir haben es nötig, Christus zu bezeugen. Die Menschen brauchen die Information, um Glauben zu lernen. Aber lass uns niemals dabei stehen bleiben, sondern zeigen, dass das Evangelium nicht in Worten allein besteht, sondern in der Kraft Gottes, die das Leben neu macht. Paulus, er schreibt in 1. Korinther 2, Vers 4, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das, was Paulus den Korinthern verkündet hat, es veränderte ihr Leben. Und sie merkten, es geht hier nicht nur einfach um eine weise Philosophie. Es geht hier um die Kraft Gottes, die unser Leben verändert. Die wirksam ist. In Kapitel 4 schreibt er wieder, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Da gab es solche, die haben ihn ordentlich kritisiert. Und er sagt, okay, ihr könnt schön reden, aber ich will mal sehen, was dahinter steckt. Ist das wirklich eine geistliche Kraft dahinter? Ist das wirklich etwas, was Gott wirkt? Oder einfach nur aufgeblasene Rede? Bezeugt dein Leben die Kraft Gottes in Heiligung und Barmherzigkeit. Und eine gute Übung ist, achtet darauf, was ihr sagt. Stimmt es überein mit dem, was ihr tut? Und eine letzte Anwendung. Lässt dein Glaube dich Gott mehr lieben? Jakobus, er betont hier die Notwendigkeit, dass gute Werke mit dem Glauben einhergehen. Nun gibt es aber auch Menschen, die glauben nicht an Gott. Aber du schaust auf ihr Leben und denkst, oh, lauter gute Werke. Sie tun lauter Dinge, die anderen helfen, die wohltätig sind. Sie sind mir ein Vorbild. Oder es gibt Religionen und Glaubensrichtungen, die fordern viele Taten. Gesetzlich geprägte Gemeinden, die sehr auf viele äußerliche Werke achten. Oder es gibt Irrlehren, wie die Zeugen Jehovas, die bestimmte Werke ausfüllen müssen. Und wenn man darauf schaut, denkt man, oh, ihr Leben ist voller Werke. Und wenn man Jakobus liest, könnte man denken, die haben scheinbar mehr Werke als ich. Ist mein Glaube vielleicht doch tot? Haben Sie wahren Glauben? Aber wir müssen darauf achten, dass Werke allein auch völlig nutzlos sind zu retten. Wenn sie nicht aus Glauben hervorgehen. Die Werke aus Zwang oder die Werke aus Gewohnheit oder aus Menschenfurcht ohne Glauben, sie retten keine einzige Seele. Manche Werke können auch von einem falschen Glauben zeugen. Gerade dem Glauben, ich könnte durch meine eigenen Taten, durch meine eigenen Verdienste mir den Himmel verdienen. Oder den Glauben, dass Gott auf unsere Taten angewiesen ist. Dass Gott ohnmächtig ist, wenn wir nicht das tun, was er verlangt. Sonst kann sein Ratschluss nicht erfüllt werden. Und das bringt manche in große Gewissensnot. Und darum ist die Frage, lässt das, was du glaubst, was du über Jesus weißt und bekennst, lässt es dich Gott mehr lieben? Denn wo ich einfach nur Werke tue, um der Werke willen, ist es nicht verbunden mit Gott. Aber das, was wir im Höre Israel lernen, ist, die wahre Erkenntnis Gottes soll uns zur Liebe Gottes führen. Und daraus entstehen die Werke. Lässt das, was du glaubst, dich Gott mehr lieben? Das ist eine wichtige Frage. Denn die Werke, von denen Jakobus spricht, sind Werke des Glaubens. Werke, die aus der Liebe zu Gott hervorgehen, nicht Werke der Furcht, nicht Werke der Selbstgerechtigkeit, nicht Werke der Wiedergutmachung, sondern Werke des Glaubens und der Liebe zu Gott. Aber wir sollten bedenken, gerade auch wir als reformierte Baptisten, welchen Einfluss hat unsere Theologie auf unser Leben? Wenn du die Lehren glaubst, die im Bekenntnis von 1689 so wunderbar dargelegt sind, wenn du dem kleinen Katechismus zustimmen kannst, wenn du an die Lehren der Gnade, an die Souveränität Gottes glaubst, was für einen Einfluss hat es auf dein Verhalten und deinen Umgang mit deinen Mitmenschen? Lässt es uns andere Christen verachten? Macht es uns stolz und kalt? In diesem Punkt, da denken die anders, sind die blöd. Die haben doch keine Ahnung. Wir haben das Bekenntnis. Ist das die Wirkung, die wir haben? Ist das, was unser Wissen in unserem Leben fördert? Oder fördert unser spezifischer Glaube sowohl unsere Liebe zu Gott, weil wir immer mehr von ihm erkennen, als auch unsere Liebe zum Nächsten? Und das ist die Frage. Lässt das, was wir erkannt haben über Gott, über sein Wort, lässt es uns Gott mehr lieben? Wahre Orthodoxie, also Rechtgläubigkeit, muss immer zur wahren Orthopraxie führen, zu dem rechten Tun. Lasst uns darauf bedacht sein, dass keine Lehre, wie kostbar sie auch sein mag, kalt und leblos bleibt, sondern uns zum Lob Gottes und zur Tat der Liebe anspornt. Und dazu sollen wir einander anreizen, wie es in Hebräer 10 heißt. Reiz einander an, zur Liebe und zu guten Werken. Wir können mit dem, was wir erkannt haben, einander als Gemeindeglieder, als Geschwister ermutigen. Zu sagen, lass uns hier noch weiter voranschreiten. Ich habe eine Idee, wie wir hier noch besser etwas bezeugen können. Ich sehe eine Not. Und die Liebe des anderen ermutigt mich. Und ich erkenne die Liebe Gottes darin. So wie ein Feuer sowohl Licht hat als auch Wärme. So lasst das Licht der Erkenntnis des Wortes Gottes auch in unserem Leben dazu führen, dass es nicht nur ein äußerer Schein bleibt, sondern die Wärme der Liebe mit sich bringt. Dazu helfe uns Gott. Amen.